Der Mensch will seit jeher die wichtigsten Fragen in seinem Leben beantworten. Ich denke, das geht uns allen auch so, und ich weiß nicht, an welche Frage du jetzt gerade gedacht hast. Normalerweise sind das Fragen wie: Woher komme ich? Wozu bin ich da? Wozu lebe ich? Wo gehe ich hin? Das sind Fragen, die die Menschheit seit Anbeginn der Zeit bewegen. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ob die ein oder andere Frage, vielleicht auch von denen, die ich gerade erwähnt habe, dich momentan beschäftigt. Bei mir ist es so, dass die ein oder andere Frage immer mal wieder aufkommt. So eine Phase, wo ich immer wieder mit einer Frage konfrontiert bin, dann ist wieder etwas Ruhe, dann die nächste. Und irgendwie sollte man meinen, dass ich als Christ ja eigentlich die Antwort auf diese Fragen habe. Zumindest eine Antwort, die mich zufriedenstellt. Aber nichtsdestotrotz tauchen sie immer wieder in mir auf. Die letzten Wochen war das so, dass ich gerade mit der letzten von den Fragen, die ich gerade genannt habe, konfrontiert wurde. Wohin gehe ich? Wohin gehe ich? Eigentlich total klar für einen Christen, oder? Aber wenn ich dann einfach mal Ruhe habe, vielleicht im Bett liege oder irgendwo im Auto fahre oder sonst wo und mir einfach nur mal diesen Moment vorstelle. Ich liege lebenssatt in meinem Bett und weiß, gleich ist das Ende da. Ich schließe meine Augen zum letzten Mal. Und wenn ich mir dann versuche vorzustellen, was jetzt kommt, dann stürzt mein Hirn einfach ab. Ich kann nicht weiterdenken als das letzte Mal Augen zu machen, weil ich einfach überhaupt nicht weiß, was danach kommt. Und so ist diese Frage immer wieder, gerade auch in Liedern, in den letzten Wochen in mir hochgekommen. Zum Beispiel beim letzten Gemeindeabend haben wir ja das Lied gesungen. Ach, wie heißt der Titel denn jetzt? Komm, Jesus. Ilse, weißt du noch, wie der Titel lautet? Den hast du vorgeschlagen. Auf jeden Fall in der letzten Strophe haben wir alle zusammen, die da waren, gesungen. Und wenn ich dann meine Augen schließe, dann ist das Leben zu Ende, so sinngemäß. Und dann der Refrain, dann flieg zu Jesus und leb. Und das können wir einfach singen. Aber als wir das so gesungen haben, dann kam wieder diese Frage in mir auf. Ich kann mir das nicht vorstellen. Mir hat noch nie jemand davon erzählt. Ist ja auch logisch, geht gar nicht. Aber das bewegt mich und das wühlt mich auf. Und vielleicht geht es euch ähnlich mit der einen oder anderen Frage, dass ihr immer wieder vor dieser Frage steht. Und obwohl ihr vielleicht schon lange Christen seid, eigentlich die Antwort wisst, bewirkt das trotzdem immer wieder etwas in uns, womit wir vielleicht noch nicht ganz richtig umgehen können. Und interessanterweise ist Pfingsten, daran erinnern wir uns ja heute oder das feiern wir heute, ist Pfingsten ein ganz wichtiger Baustein in der Beantwortung einer dieser Fragen. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt auf Anhieb drauf kommt, wahrscheinlich nicht. Ich musste auch etwas länger drüber nachdenken. Aber für mich ist Pfingsten ein Stück weit die Antwort auf die Frage: Wo gehe ich hin? Ich habe einen Vers mitgebracht, der uns hoffentlich allen dabei hilft, das zu verstehen. In Epheser 1, Vers 14, ganz bekannter Vers, wenn es um die Theologie des Heiligen Geistes geht. 13 noch dazugenommen, aber 14 ist jetzt nur für unsere Bedarf hier wichtig. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Also gerade dieses Wort Anzahlung, der Heilige Geist ist eine Anzahlung auf das, was danach kommt. Und bekanntlich ist Anzahlung ja nur der erste Teil eines größeren Betrages. Und der Heilige Geist ist eine Anzahlung, die wir jetzt hier in unserer Zeit auf Erden schon bekommen haben von Gott. Aber diese Anzahlung soll uns nur gewiss machen, dass danach noch der viel größere Betrag von Gott kommt. Er wird uns da noch etwas viel Größeres und viel Besseres geben. Also danach kommt etwas, nämlich unsere Zeit bei Gott, und da gehen wir hin. Wir können uns nicht vorstellen, wie es da aussieht, was wir da machen werden, wen wir da treffen werden, und all diese Fragen können wir nicht beantworten. Aber wir wissen, wir werden zu Gott gehen, und das für immer. Deshalb habe ich heute die Predigt überschrieben mit Pfingsten und die Frage, wohin gehe ich? Pfingsten und die Frage, wohin gehe ich? Das Leben, das uns der Heilige Geist gibt, worauf er die Anzahlung ist, das ist das Thema der heutigen Predigt. Und im Neuen Testament, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, werden alle drei Personen der Dreieinigkeit mit dieser Eigenschaft in Verbindung gebracht. Gott der Vater schenkt Leben, Gott der Sohn schenkt Leben und Gott, der Heilige Geist, schenkt Leben, so wie wir es jetzt zum Beispiel beim Heiligen Geist ja gerade in der Epheserstelle gelesen haben. Alle drei Personen können dieses Leben schenken. Es ist eine Eigenschaft unseres Gottes, dass er Leben schafft und Leben schenkt. Leben, das hier beginnen kann und sich nach unserem physischen Tod fortsetzt. Jesus formuliert das ganz kurz und knackig. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt er in Johannes 11, Vers 25. Ich möchte ganz kurz mit euch über den Kontext von diesem Vers reden. Maria und Martha, alle, die regelmäßig unsere Gottesdienste besuchen, wissen ja, dass vor 2 Wochen Andreas Hildebrand gerade über diese 2 Frauen geredet hat. 2 Schwestern, Maria und Martha. Und diese Schwestern haben auch noch einen Bruder. Der heißt Lazarus. Er war schwer krank. Und Maria und Martha haben zu Jesus schicken lassen. Er war nicht im Ort, sondern weiter weg. Und haben zu ihm gesagt, Lazarus ist krank. Komm bitte schnell vorbei. Und Jesus hat sich nicht sofort auf den Weg gemacht, sondern ein paar Tage gewartet. Und als er dann in Bethanien ankam, da wo die drei lebten, fiel Martha ihm vor die Füße und sagte ihm, Lazarus ist schon seit 4 Tagen tot. Jesus ist zu spät gekommen. Er war schon tot und Martha, ihm zu Füßen liegend, sagt, wenn du hier gewesen wärest, wäre mein Bruder nicht gestorben. Es ist kein Vorwurf, Jesus, wärst du doch mal früher gekommen, sondern es zeigt einfach ihren Glauben an die Fähigkeit Jesu. In der Geschichte sagen andere, er hat doch den Blinden geheilt und das ist kurz davor passiert, alle wussten es. Er hat doch den Blinden geheilt, hätte er nicht machen können, dass dieser auch nicht stirbt? Also der Glaube war da, aber alles gerät jetzt irgendwie so ein bisschen ins Wanken und Fragen stellen sich. In Vers 22 sagt Martha dann daraufhin, und das zeigt uns wieder, dass es kein Vorwurf war, aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Und Jesus sagt dann daraufhin, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha, nicht ganz ungebildet in der jüdischen Lehre, antwortet daraufhin in Vers 24, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Und damit sehen wir, dass Martha nicht ganz verstanden hat, was Jesus ihr gerade an dieser Stelle offenbart hat. Dein Bruder wird auferstehen. Er meinte es nicht so, wie Martha es verstanden hat. Wie sollte Martha das auch verstehen? Auf diese Idee würde wahrscheinlich auch keiner von uns kommen in der Situation. Der Bruder tot, 4 Tage, Jesus sagt, dein Bruder wird auferstehen. Wir alle denken natürlich an die Auferstehung am Ende dieses Zeitalters. Aber Jesus hatte andere Pläne. Er hat etwas anderes vorgehabt. Wie viele Juden in der damaligen Zeit hatte Martha auch nur die Kenntnis davon, dass am Ende des Zeitalters, wenn alles hier einmal vorbei ist mit unserer Erde, mit unserer Welt, dann sollen die Toten auferstehen. Das war der Glaube, den die Juden damals hatten. Aber Jesus antwortet dann darauf mit einem ganz besonderen Satz, mit einer ganz besonderen Vorstellung seiner eigenen Persönlichkeit, seiner eigenen Person. Er antwortet mit der vielbekannten Ich Bin-Formel. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dieser Satz, Ich bin, ist gerade im Johannesevangelium ganz, ganz wichtig. An 6 weiteren Stellen stellt Jesus sich auch in ähnlicher Weise vor. Ich bin, und dann kommt die Ergänzung. Es ist ganz wichtig, nämlich mit dieser Formel, Ich bin, greift Jesus ganz deutlich den Namen Gottes, den er sich im Alten Testament am Dornenbusch bei Mose gegeben hat, greift er diesen Namen auf. Ich bin, der ich bin, sagt Gott an der Stelle. Und Jesus greift diesen göttlichen Titel auf, nimmt ihn für sich in Anspruch und ergänzt ihn noch weiter. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und der Satz setzt sich so fort: Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Fragt er Martha. Glaubst du das? Jesus enthüllt hier ein Stück weit seiner Identität. Wer er ist, was er kann. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er sagt nicht, ich werde die Auferstehung und ich werde das Leben sein, sondern er ist die Auferstehung und er ist das Leben. Und der Vers macht auch deutlich, dass jeder, der an diesen Jesus glaubt, der ihm vertraut, Anteil an dieser Identität Jesu hat, Anteil an seiner Auferstehung und an seinem Leben haben kann. Für jeden Nachfolger Jesu ist das möglich. Und wer aufmerksam diesen Vers gelesen hat, hat vielleicht schon festgestellt, dass Auferstehung und Leben wie zwei Seiten einer Medaille sind. Nicht nur einseitig, sondern zweiseitig. In Vers 25 sehen wir nämlich in den ersten 2 Zeilen, das ist der Vers 25, dort lesen wir, dass die Auferstehung und das Leben etwas ist, das nach meinem physischen Tod beginnt. Also Leben, das nach meinem physischen Tod beginnt. In Vers 26 dagegen sehen wir, dass es sich um Leben handelt, das schon vor meinem physischen Tod beginnt und sich danach fortsetzt. 2 Seiten einer Medaille. Leben und Auferstehung beginnen schon jetzt und setzen sich nach unserem Tod fort. Das sehen wir an dieser Stelle. Und damals hat Jesus direkt nach dieser Aussage Martha gefragt: Glaubst du das? Und still und leise fragt Jesus dich und mich das heute genauso. Nicht nur einmal. Ich glaube, das fragt er uns immer wieder. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus dir durch den Heiligen Geist Leben gibt, das jetzt schon beginnt und sich nach unserem Tod in einer ganz anderen Form fortsetzt? Jesus ist die Quelle dieses Lebens. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, sie alle sind die Quelle dieses Lebens. Und Jesus hat das gezeigt, als er Lazarus aus dem Tod auferweckt hat, hat er gezeigt, dass er die Quelle des Lebens ist, das jetzt schon beginnt. Und mit seinem Auferstehen nach seinem eigenen Tod hat er gezeigt, dass er auch die Quelle des Lebens ist, das nach unserem Tod fortgesetzt wird. Das ist Jesus. Er ist die Auferstehung und das Leben, jetzt und für alle Zeit. Wenn du das nicht glaubst, kann ich das total gut nachvollziehen. Es gibt Regeln und Gesetze, über die sich in dieser Welt nichts und niemand hinwegsetzen kann. Tote sind tot. Wer in dieser Welt die Augen schließt, wird sie nicht in einer anderen Welt öffnen. Das ist das, was wir gelernt haben. Das ist das, was unser Verstand uns sagt. Das ist das, was wir erfahren. Keiner erzählt uns davon, was passiert ist, nachdem er die Augen hier auf der Erde das letzte Mal geschlossen hat. Das ist unmöglich. Deshalb haben wir keine Erfahrung damit. Das ist die Realität, in der wir leben. Aber wenn es dir so geht, dass du das nicht glauben kannst, dann möchte ich dich zu einem Experiment einladen. Es ist nicht schwer, du kannst eigentlich nichts dabei verlieren. Du musst dich aber darauf einlassen, denn der erste Schritt ist, dass du vorübergehend zumindest alles aus deinem Verstand löscht, was von vornherein Gott und Glaube ausschließt. All diese Prämissen musst du für vorübergehend streichen. Und dann gibt es immerhin eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit dafür, dass es Gott gibt oder eben, dass es ihn nicht gibt. 50-50 ist jetzt nicht sehr viel, aber mehr als bei den meisten anderen Menschen, die sich nicht auf dieses Experiment einlassen würden. Als nächstes möchte ich dich dazu ermutigen, einfach etwas zu sagen, ein Gebet zu sprechen. Probier es einfach aus und sage Gott, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig mir das. Ganz simpel, ganz einfach. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig mir das. Und als letztes, nimm das Neue Testament zur Hand. Das ist ungefähr so das hintere Drittel der christlichen Bibel. Nimm das Neue Testament zur Hand und fang einfach an, Kapitel für Kapitel darin zu lesen. Und schau einfach, ob Gott dir eine Antwort auf diese Frage gibt. Wenn es dich gibt, dann zeige mir das. Ich bin gerne bereit, dich bei diesem Experiment zu begleiten. Du kannst nachher gerne auf mich zukommen und wir können einfach sehen, wie wir das weiter handhaben. Und ich hatte gesagt, du kannst nichts dabei verlieren. Und das ist auch so. Außer vielleicht ein paar Worten, die ins Leere gesprochen sind. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig mir das. Naja, ich meine, wer von uns redet nicht mal so am Tag einfach Worte ins Leere, ohne dass sie ankommen? Es ist nichts Ungewöhnliches. Und das andere, du liest vielleicht ein weiteres Buch, das nicht dein Leben verändert. Aber hey, das erleben wir auch ganz, ganz häufig, wenn wir ehrlich sind. Also, wenn du nicht daran glaubst, dass Jesus dieser ist, als der er sich vorstellt, Auferstehung und Leben, dann lade ich dich ein zu diesem Experiment. Wenn du das aber glaubst, dann freue ich mich mit dir. Amen, die Predigt ist zu Ende. Nein, so leicht kommt ihr mir nicht davon. Wenn du daran glaubst, dass Jesus der ist, für den er sich ausgibt, dann verändert das dein Leben im wahrsten Sinne des Wortes. Du kannst dir sicher sein, und das ist das Erste, was ich dir dann mitgeben möchte. Du kannst dir sicher sein, dass du auf Gottes Seite stehst. Jetzt und auch nach deinem Tod. Manchmal schleicht sich ja bei uns der Gedanke ein, ist Gott wirklich so mit mir zufrieden, wie ich bin? Ich habe es schon wieder vermasselt. Mag Gott mich immer noch? Das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Jeder andere würde mich doch schon längst links liegen lassen. Oder, so wie ich es bei mir anfangs kurz dargestellt habe, wenn ich darüber nachdenke, was nach meinem Leben hier auf Erden passiert, dann fasse ich es nicht. Dann kann ich es nicht einfach nicht sagen, was danach kommt. Ich kann nicht mit letzter Gewissheit, nicht immer zumindest mit letzter Gewissheit sagen, dass es danach weitergehen wird und wie es weitergehen wird. Das ist etwas, was ich noch nie erfahren habe und deshalb auch nicht so voll vertreten kann. Aber, und das ist ganz klar, aber wir haben die Möglichkeit dazu. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das hatte ich schon mehrmals gesagt, wir können das nicht verstehen. Aber der gleiche Jesus, der von sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, der hat auch von sich gesagt, ich bin das Brot des Lebens oder ich bin der gute Hirte. Und wie oft haben wir in unserem eigenen Leben schon erfahren, dass Gott uns durch unser Leben hindurchführt, durch Höhen und durch Tiefen. Er ist der Hirte, der uns beschützt in den verschiedensten Lebenslagen. Oder wer von uns hat nicht schon erfahren, dass Jesus uns mit all dem versorgt, was wir brauchen? Vielleicht in der Studentenzeit, wo es mit dem Geld manchmal knapp ist, da hat sicherlich jeder erfahren, wie Gott dort durchträgt. Oder in anderen Situationen, wo es einfach schwer war, hat Gott uns durchgetragen. Er ist das Brot des Lebens. Er ist der wahre Weinstock. Und er gibt uns all das, was wir brauchen. Und mit diesen Erfahrungen im Gepäck können wir uns sicher sein, dass der Jesus, der das sagt, auch genau der gleiche Jesus ist, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und all das andere Gute haben wir schon erfahren, also werden wir das auch noch erfahren. Auch wenn wir dann niemandem davon erzählen können, niemandem, der zumindest noch hier auf der Erde verbleibt. Was bedeutet es noch, wenn du darauf vertraust, dass Jesus Auferstehung und Leben ist? Paulus schreibt in 1. Korinther 15 diese Sätze. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Eine weitere Folge davon, dass du das glaubst, dass du ein Nachfolger Jesu bist, ist, dass der Tod uns keine Angst mehr machen muss. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber das beschreibt Paulus hier. Es gibt nichts mehr, wovor wir als Nachfolger Jesu Angst haben müssen, wenn wir an den Tod denken. Der Tod, das, was er uns zufügen kann, sein Folterwerkzeug, so sagt es Paulus hier, ist die Sünde. Und diese Sünde hat Jesus mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung weggemacht. Ein für alle Mal. Wenn wir an ihn glauben, dann ist das weg. Und somit auch das Folterwerkzeug Jesu. Das Folterwerkzeug des Satans, des Todes. Er kann uns mit nichts mehr foltern. Also brauchen wir auch keine Angst vor dem Tod zu haben. Denn das Leben geht danach weiter. So wie wir es hier angefangen haben, so geht es danach weiter, auch wenn in einer anderen Form. Und eine andere Sache ist, und da hatten mir eigentlich viele aus meinem Hauskreis, als ich ihnen gerade diese Frage gestellt habe, diese Antwort gegeben. Ich kann ein Stück weit entspannter leben. Ich kann ein Stück weit entspannter leben. Und dieses Leben ist nicht entspannter, weil wir alle Probleme irgendwo abladen können, weil Christen einen Kummerkasten haben, bei dem sie alle Probleme einfach nur wegdrücken, einfach aus ihrem Verstand verbannen und so ein leichteres Leben haben. Das ist Jesus in der Tat auch, aber noch viel mehr. Und der eigentliche Grund, weshalb du und ich entspannter leben können, wenn wir das glauben, ist, dass wir in diesem Leben nicht alles richtig und perfekt machen müssen. Dass wir in diesem Leben nicht alles schaffen müssen. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch vielleicht eine Bucketlist hat oder eine Löffelliste, wo draufsteht, was er alles noch erreichen will in diesem Leben. Diese Liste ist für uns nicht von großer Bedeutung, weil das nicht das Ende ist, wenn ich hier einmal mein Leben beende. Wir müssen uns nicht ein möglichst gutes Leben hier auf der Erde leisten. Denn das, was danach kommt, das übertrifft das bei weitem. Also können Nachfolger Jesu dieses Leben entspannter leben. Denn dieses Leben eines Christen ist quasi nur die Eintrittskarte für ganz großes Theater, das danach beginnt. Wir können also viel entspannter leben. Relax, take it easy, wie es in einem Lied heißt, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Und dessen können wir uns sicher sein. An Pfingsten feiern wir das Kommen des Heiligen Geistes. Und dieses Kommen kann jeder Christ im eigenen Leben erfahren, wenn er gerade Christ wird. Denn dann kommt der Heilige Geist in unser Leben. Und eine Auswirkung dieses Geistes ist, dass er uns neues Leben schenkt. Leben, das hier beginnt, im Hier und Jetzt und das sich nach unserem Tod fortsetzt. Und jeder Nachfolger Jesu hat an ihm, der das Leben und der die Auferstehung ist, Anteil und auch eben an diesem Leben und an dieser Auferstehung. Denn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Amen.